Wasser ist der Schlüssel des Lebens. Dadurch ist Wasser der wertvollste Rohstoff überhaupt. Wenn in der Vergangenheit Kriege geführt worden sind um Öl, Gas oder Kohle oder Gold, so werden das harmlose Scharmützel sein, verglichen mit dem Kampf um Wasser, der uns auf dieser Erde eines Tages ins Haus steht. Und jetzt wird es aber Zeit für einen Abschnitt aus der Bibel, denn dazu sind wir ja hier, dass wir aus der Bibel lesen. 5. Mose, Kapitel 11. Und ich lese die Verse 10 bis 12. 5. Mose, Kapitel 11, Verse 10 bis 12. Denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst tränken musstest, wie einen Garten, sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt, ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat und die Augen des Herrn, deines Gottes, immer da sehen, vom Anfang des Jahres bis an sein Ende. Gott, der Herr, befreit sein Volk aus Ägypten und führt es in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das lesen wir im Vers 9. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Wenn wir diesen Begriff hören, Milch und Honig fließen, dann haben wir gleich ein sehr reiches und fruchtbares Land vor Augen. Hier muss man sich nur bedienen. Nach harter Arbeit klingt das nicht und innerlich ergänzen wir Puddingberge und gebratene Tauben, die uns ins Maul fliegen. Das hört sich nach Paradies an und nach Schlaraffenland. Genährt wird dieses Bild von den vielen Darstellungen der alten Meister, die wir auch in manch schöner Schmuckbibel bewundern können. Dass Jesus mit den Emmaus-Jüngern durch grüne Wiesen geht, mit Wäldern und so weiter. Soweit unsere Vorstellungen vom gelobten Land. Liegen wir damit richtig? Was können uns die Historiker sagen über dieses Land Kanaan? Wenn wir unsere Bibel, ich weiß nicht, wer von euch eine Landkarte in seiner Bibel hat, und wenn wir die ganz hinten aufschlagen, dann ist da die Landkarte und da können wir sehen, dass Kanaan als Durchgangsland zwischen den beiden Machtzentren der damaligen Welt lag. Mesopotamien im Norden, dann kommt Kanaan und dann kommt Ägypten. Das sind die beiden Machtzentren der damaligen Welt. Assyrien und Babylon mit seinen beiden Strömen, Euphrat und Tigris. Und im Süden Ägypten mit dem Nil. In diesen beiden Regionen, die auch als fruchtbarer Halbmond bezeichnet werden, da wurde nicht nur Politik gemacht, sondern auch der Ackerbau gelangte dort zur Blüte. Nachdem in Kanaan ebenfalls der Ackerbau eingeführt wurde, das ist das kleine Land dazwischen, da kam es dort jedoch zweimal zum fast vollständigen Zusammenbruch der Bevölkerung. Das war noch vor der Besiedlung durch Israel. Von schweren Hungersnöten wissen wir ja auch aus dem Alten Testament, zur Zeit Abrahams und Josefs. Was soll das nun bedeuten, wenn wir von Milch und Honig lesen? Milch bedeutet, dass einige Nomaden ihre Herde dort entlang treiben. Und Honig sagt uns, dass die Nester wilder Bienen für süße Abwechslung sorgen. Und damit wir uns nicht nur auf die Historiker verlassen müssen, schlagen wir einmal bei Jesaja nach. Das ist ein Text, den man vielleicht nicht so oft liest, aber wenn man sich den mal vor Augen führt, dann wird klar, was das bedeutet. Jesaja 7, das ist ein Abschnitt, erstmal Verse 14 bis 16 und dann die Verse 21 bis 25. Jesaja 7. Es geht um Prophetie, aber es geht auch um die Beschreibung des Landes dort. Vers 14. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Vers 21. Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberstücke wert, da werden Dornen und Disteln sein, dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss. Denn im ganzen Lande werden Dornen und Disteln sein, dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu behacken pflegt, nicht kommen kann aus Scheu vor Dornen und Disteln, sondern man wird Rinder darüber treiben und Schafe es zertreten lassen. Schafe und Rinder und Butter und Honig werden hier genannt. Und es wird ein armes Land beschrieben, mit wenig Humus. Rinder und Schafe sind das Kapital des Nomaden. Er sucht sich für seine Herden einen fruchtbaren Landstrich aus. Wenn die Tiere dann alles kahl gefressen haben, zieht er weiter und sucht sich den nächsten fruchtbaren Landstrich aus. Wenn er nach langer Zeit wieder an den ersten Weideplatz zurückkommt, haben sich die Pflanzen hoffentlich erholt und das Spiel kann von neuem beginnen. Ökologisch müssen wir uns also ein sehr armes und empfindliches Land vorstellen. Und dieses Land soll nun die Heimat eines Millionenvolkes werden. Freigelassene Sklaven aus Ägypten, das kann doch nicht gut gehen. Zumal sie, also die freigelassenen Sklaven, an eine Landwirtschaft gewöhnt waren, bei der sie weder auf Wasser noch auf die Humusschicht des Bodens Rücksicht nehmen mussten. Der Nil war immer da und musste zum Bewässern nur klug geleitet werden. Die Humusschicht des Bodens wurde durch die jährlichen Überschwemmungen, bei denen der Nil fruchtbaren Schlamm mitbrachte, regelmäßig erneuert. Wenn sie mit dem in Ägypten erworbenen Wissen über ökologischen Landbau sich in Kanaan ansiedeln wollten, dann werden sie scheitern. Alois Hüttermann, das ist der Autor eines Buches, hat das Buch geschrieben, am Anfang war die Ökologie, und der bringt es in seinem Buch auf den Punkt. Er sagt, es ist also sehr erstaunlich, dass es um Christi Geburt überhaupt noch Juden gab. Das meinen wir genauso, wie wir es sagen. Ein Volk hat unter den geschilderten Umständen normalerweise keine Überlebenschance. Es sei denn, sie besitzt das Wissen oder das Volk besitzt das Wissen um die Zerbrechlichkeit der Natur und ist bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Dann kann man in einer solchen Gegend hervorragend leben. Es sei denn, es besitzt das Wissen. Welches Wissen? Mose war in der Weisheit der Ägypter unterrichtet worden, aber wie wir schon gesehen haben, war die Weisheit der Ägypter wohl gut für Ägypten, aber nicht für Kanaan. Bei seinem Schwiegervater Jethro hat er als Nomade gelebt und gearbeitet, aber das Wissen der Nomaden war wohl gut für Nomaden mit viel Platz, nicht aber für ein Millionenvolk mit wenig Platz. Was Israel dringend benötigte, waren Regeln des ökologischen Landbaus, genau abgestimmt auf das Land, in das sie zogen. Davon werden wir nachher noch ein konkretes Beispiel hören. Bei dem Text aus 5. Mose 11, den wir eben gelesen haben, da geht es aber um den Umgang mit Wasser in Ägypten und in Kanaan. Ich lese es nochmal. Denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst tränken musstest wie einen Garten, sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt. Gott lenkt die Aufmerksamkeit seines Volkes auf das, was sie tun können und auf das, was sie eben nicht tun können. Den Samen müssen sie schon selber säen, in Ägypten wie in Kanaan. Aber während sie in Ägypten das Bewässern selber organisieren mussten, wurde ihnen in Kanaan Regen vom Himmel zugesagt. Oder anders gesagt, Gott nimmt ihnen etwas, nämlich den Nil und die Möglichkeit des Selbermachens, und schenkt ihnen dafür etwas, nämlich die Zusage des Regens vom Himmel. Als ich über diesen Text nachdachte, da fiel mir auf, dass Gott im Alten wie im Neuen Testament alles dafür tut, dass wir die Gerechtigkeit aus dem Glauben verstehen können. Ägypten und Kanaan. Diese beiden Orte haben über ihre geografische und politische Bedeutung hinaus auch eine geistliche Bedeutung. In den 10 Geboten ist Ägypten das Sinnbild für Knechtschaft der Sünde. Wer in diesem System versklavt ist, der wird immer wieder versuchen, selber etwas zu leisten, damit er mit sich selber zufrieden sein kann. Der aus Ägypten befreite Mensch dagegen verlässt sich auf das, was Gott vom Himmel gibt. Ja, ich will diesen Gedanken auf mich wirken lassen. Und vielleicht lasst ihn euch auch einmal auf der Zunge zergehen. Ich muss nicht alles selber machen. Du musst nicht alles selber machen. Und es ist auch gar nicht gut, wenn ich alles selbst zu machen versuche. Wo immer tiefer nach Grundwasser gebohrt wird, jetzt bin ich wieder bei dem physikalischen Grundwasser, wo immer tiefer nach Grundwasser gebohrt wird, rückt das Meerwasser nach. Man hat zwar für einige Jahre noch gute Ernten, aber danach ist Wüste. Dann wächst dort nie wieder etwas. Du kannst es nicht selber machen, weil es in Kanaan gar keine Flüsse gibt von dem Ausmaß und der Art eines Nils, eines Euphrat und Tigris. Wenn ich also nicht mal für Regen sorgen kann, wie viel weniger bin ich dann in der Lage, mein geistliches Heil selbst zu bewerkstelligen? Ich bin so angewiesen auf die Barmherzigkeit Gottes, auf seine Liebe und Gnade, wie die junge Pflanze auf den Regen angewiesen ist. Wir können neben diesem Mosetext eine Aussage des Paulus stellen. Epheser 2, ab Vers 4, die Verse 4 bis 10. Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Da steht: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich muss euch gestehen, dass ich mich so richtig gefreut habe zu entdecken, dass die Erlösung im Alten Testament genauso funktioniert wie im Neuen Testament. Und dass Gott nicht mit zweierlei Maß misst. Aber als ich dann in 5. Mose 11 weitergelesen habe, bekam meine Freude einen Dämpfer. Lass uns das mal machen. Wir lesen jetzt mal das Kleingedruckte. Nein, es ist nicht das Kleine, es ist ein dummer Vergleich, aber wir haben ja gerade gelesen, 5. Mose 11. Lass uns mal weiterlesen, ab Vers 13. Da steht: Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl. Und ich will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esst und satt werdet. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und anderen Göttern und dient und betet sie an. Und dass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht mehr gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. Ich muss euch gestehen, wieder mal, und ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt, warum ich hier gestutzt habe. Jemand könnte jetzt Gott vorwerfen, Ja, zuerst nimmt er sie weg vom Nil, wo sie regelmäßig und verlässlich Wasser herbekamen, und bringt sie nach Kanaan, wo sie mit dem Regen vollständig von ihm abhängig sind. Werden sie sich dann brav verhalten? Dann wird er ihnen Regen geben. Und wenn nicht, dann wird er ihnen keinen Regen geben. Dann wird er ihnen die Lebensgrundlage entziehen, sodass er es einfach nicht regnen lässt. Ist das denn nicht auch sowas wie Gerechtigkeit durch Werke, habe ich mich dann gefragt. Und die Gesetze, die er auffordert zu halten, habt ihr euch mal 3. Mose durchgelesen, was für eine Unmenge an Gesetzen es gibt? Könnt ihr verstehen, dass mein erster Gedanke daraufhin war, ja, Pech, diese Predigt kann ich gar nicht halten. Ich habe dafür keine Lösung. Ist das nun Werksgerechtigkeit oder ist das ein Beispiel für die Gerechtigkeit aus Glauben? Und ich habe Gott gefragt, wie ich das denn verstehen soll. Und da gab es in der vergangenen Woche im Radio ein Interview mit einer Ärztin. Das war eine Christin, die hat in Deutschland Medizin studiert, ist nun Kinderärztin geworden und sie arbeitet zusammen mit muslimischen und jüdischen Kollegen in einer Kinderklinik in Bethlehem. Also gerade in der Gegend, über die wir gerade gesprochen haben. Sie wurde gefragt, worin sich denn die Arbeit dort unterscheidet von einer Kinderklinik hier in Deutschland? Ja, da hat sie gesagt, natürlich, es gibt hier in den Lehrbüchern, da stehen ganz andere Krankheiten drin und die Krankheiten, die es dort gibt, die werden nur am Rande erwähnt. Und dann nannte sie ein Beispiel. Sie nannte die hohe Zahl von durch Inzucht bedingten Behinderungen, mit denen die kleinen Kinder auf die Welt kommen. Weil es in der arabischen Welt üblich ist, dass Cousins und Cousinen miteinander heiraten. Und in 3. Mose könnt ihr nachlesen, wie genau Gott ausführt, wer mit wem heiraten darf und wer eben nicht. Ein Gebot zur Gesundheit und zum Leben. Oder denkt an diese seltsamen Gebote wie zum Beispiel 3. Mose 19, Vers 23 bis 25. Da steht, wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein wie unbeschnittene. 3 Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen, dass ihr sie nicht esst. Im 4. Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn hinter einem Gebot die Formulierung steht, ich bin der Herr, euer Gott, dann ist es genauso wichtig wie die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Steht da gleich zu Anfang. Ist das Willkür oder ein Gebot zur Gesundheit und zum Leben? Wer von euch hat schon mal einen Obstbaum gepflanzt? Ja, doch schon einige Leute, ne? Obstbäume. Und was habt ihr mit den ersten Früchten gemacht? Da haben wir uns gefreut, die haben wir gegessen. Und dann muss man die Früchte erstmal zeigen, der ganzen Familie. Guck mal, wie schön. Und die müsst ihr euch jetzt gut schmecken lassen. Das wird richtig zelebriert. Und der Israelit, der sollte die ersten Früchte ansehen wie unrein, wie unbeschnittene. Das heißt, er sollte sich sogar hüten, sie anzufassen. Ja, er wäre gezwungen, zuzuschauen, wie die Früchte reif werden, vom Baum abfallen, wie sie auf dem Boden liegen, wie sie verfaulen, wie die Vögel sich daran laben und unter dem Baum alles vollkacken. Zum Schluss kommen die Würmer und die Insekten und fressen, was übrig bleibt. Und das 3 Jahre lang. Und im 4. Jahr soll man die Früchte pflücken. Endlich darf man sie in die Hand nehmen. Nach so vielen Jahren. Was jetzt kommt, ist allerdings die ultimative Geduldprobe. Stellt euch vor, Ihr pflückt einen Korb voller Früchte, sie lachen euch an und keinen davon dürft ihr in den Mund stecken. Auch die Kinder, die euch bei der Ernte helfen, die werden sich hüten, alle einmal durchzuprobieren, denn alle Früchte, steht da, sollen nun unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Das war Erntedank, einmal ganz anders. Hier dankte man nicht für die Ernte, die man eingefahren hatte, sondern für die guten Erträge der kommenden Jahre. Für das Versprechen Gottes dankte man. Erst im 5. Jahr sollten die Früchte gegessen werden und das alles sollte genau so vollzogen werden, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Hier steht ein Gebot, das die Erde und das Ökosystem schützt vor Raubbau und vor Übernutzung, indem die Früchte und die Blätter des Baumes 3 Jahre lang dem Boden unter dem Baum als Biomasse zur Verfügung standen und dem Ökosystem nicht entzogen wurden, da helfen sie mit, eine ausreichende Humusschicht zu bilden. So kann der Regen, den Gott gibt, überhaupt gespeichert werden und fließt nicht gleich wieder weg. Durch diese Schonzeit wird der Baum groß und stabil und wird dauerhaft größere Erträge bringen. Das sind Regeln für Kanaan. Und so können wir alle Gebote Gottes untersuchen und immer wieder ihren lebenserhaltenden Charakter feststellen. Der Psalmist, der betet im Psalm 119, Vers 18, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Er möchte die Hausordnung Gottes kennenlernen. Gott sagt in 5. Mose 14, Vers 1, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Und zu Kindern hat er uns doch gemacht, indem er uns erlöst hat. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Punkt. Darin besteht unsere Errettung und unsere Gerechtigkeit. Gott hat uns errettet. Der Rest ist Hausordnung zu unserem Besten. Unser Ausgangstext sprach davon, dass Kanaan nicht so ist wie Ägyptenland. Was war in Ägyptenland anders? Wenn der Same Wasser bekommen soll, muss es in Ägyptenland durch meine Kraft geschehen. Ich war abhängig von mir, von meiner Gesundheit und meiner Arbeitsleistung. Und alle, die schon mal krank waren oder altersbedingt ein Nachlassen ihrer Arbeitsleistung verspürt haben, die werden wissen, wie abhängig man da ist, wenn man nur von sich selbst abhängig ist. Lebe ich aber in Kanaan, so darf ich mit dem Regen vom Himmel rechnen. Regen reimt sich auf Segen. Und ich möchte zum Schluss lesen, damit will ich dann schließen, was Paulus zum Thema Segen, Gnade und Kindschaft zu sagen hat. Nämlich in Epheser 1, da die Verse 3 bis 6. Epheser 1, Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Amen.